ARD Sounds.
Die Sicht wird immer schlechter. Alles ist voller Rauch. Die Luft brennt in Brians Lunge. Er reißt die Tür auf, flüchtet ins Treppenhaus. Auch hier überall Flammen. Sie fressen sich regelrecht durch das Gebäude. Strom und Licht sind ausgefallen. Eine Gruppe von Menschen rennt unkoordiniert an uns vorbei. Keiner weiß wohin. Es ist das reinste Chaos. Brian weiß nicht, was er tun soll. Doch dann hört er plötzlich etwas.
Help!
Irgendwo im Chaos zwischen den Flammen hat gerade jemand um Hilfe gerufen. Er ist sich kurz unsicher. Doch dann entscheidet er sich, dem Ruf zu folgen. Und ohne es zu wissen, wird er dadurch sein eigenes Leben retten. Freundinnen und Freunde des Wissens. Also, als allererstes möchte ich sagen, dass es unfassbar gut tut, wieder hier zu sein. Ey, schön, dass ihr es auch alle seid. Nach dieser Pause steigen wir auch direkt ein mit einer sehr, sehr intensiven Folge Wissen mit Johnny. Wir machen das allererste Mal einen Deep Dive. Also wie vor der Pause erklärt, werden wir uns jetzt um ein Thema, zu dem es vielleicht schon mal eine Folge gab, jetzt in dem Fall ist das so, das Thema werden wir uns nochmal genauer anschauen. Tiefer denn je eintauchen, gemeinsam. Die Themen bestimmt ihr in der Abstimmung und das Beste, ihr entscheidet auch, wie lang dieser Deep Dive zu diesem Thema geht. Dazu mehr am Ende dieser Folge. Jetzt geht es erstmal los. Wir tauchen besonders tief ein in einen sehr, sehr schwarzen Tag. Der 11. September 2001. Es ist einer der schwersten Terroranschläge der USA. Haben wir schon einmal in Folge 3 dieses Podcasts quasi kurz zusammengefasst und heute tauchen wir sehr viel tiefer ein. Und zwar in das Leben eines Mannes, der tatsächlich am 11. September in einem der beiden Türme arbeitet. 27 Jahre lang, vorher auch schon. Sein Name? Brian Clark. Und an der Stelle besonders heftig, Brians Büro ist genau auf einem der Stockwerke, in die das zweite Flugzeug rast. Wie es zu all dem kommt und was danach passiert, hört ihr jetzt bei Wissen mit John. Kapitel 1. Der Alltag im 84. Stock. New York City ist im Jahr 2001 die vielleicht pulsierendste Stadt der Welt. Rund 8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, über 200.000 Unternehmen. Viele sagen, wer hier lebt, der verpasst gar nichts. Und vor allem Manhattan sticht hervor. Das ist der wohl bekannteste Stadtteil New Yorks. Hier befindet sich unter anderem der Central Park, die Wall Street, auch der Hauptteil der New Yorker Skyline und darunter ist damals auch das World Trade Center. Das besteht insgesamt aus 7 Gebäuden und besonders bekannt sind die beiden Zwillingstürme, die Twin Towers, der Nord- und der Südturm. Beide knapp 415 Meter hoch, der Nordturm dabei sogar ein Tick größer. Darunter liegen jeweils 110 Stockwerke. Die Twin Towers stehen damals übrigens schon seit mehr als 27 Jahren. Und als sie in den 70ern gebaut werden, 73 um genau zu sein, sind sie sogar kurzzeitig die höchsten Gebäude der Welt. Es ist ein gigantischer Prestigebau für New York, für die USA. Sinn und Zweck des World Trade Centers, also der gesamten 7 Gebäude, ist es, den internationalen Handel und damit auch weltweite Geschäftsbeziehungen physisch an einem zentralen Ort zu bündeln. Also es sind unfassbar viele verschiedene Unternehmen im World Trade Center damals tätig. Daher ist auch montags bis freitags richtig was los. Zwischen 30 und 50.000 Menschen kommen zum Arbeiten täglich hierher. Und einen von ihnen schauen wir uns jetzt mal intensiver an. Sein Name lautet Brian Clark. Der damals 54-Jährige ist verheiratet und hat mit seiner Frau 4 Kinder. Ursprünglich kommt die Familie aus Kanada, aber weil Brian ein sehr gutes Jobangebot im World Trade Center bekommt, zieht es sie nach New Jersey, also die Stadt direkt gegenüber von New York. Jeden Tag pendelt er circa eine Stunde nach Manhattan rein, so wie auch an diesem Tag. Er kommt in der großen Eingangshalle an, der Aufzug öffnet sich und dann liegt knapp eine Minute Fahrt vor Brian vom Erdgeschoss bis in den 84. Stock, wo sich sein Büro befindet. Während der Aufzugfahrt schaut er auf sein Handy. 7:15 Uhr am Morgen. Dienstag, der 11. September 2001. Brian geht im Kopf schon alle Aufgaben durch, die an dem Tag auf ihn warten. Dann öffnet sich die Aufzugtür erneut, dieses Mal auf seiner Etage. Auch hier herrscht ein ganz schönes Gewusel. Der 84. Stock wird komplett von der Firma Eurobrokers genutzt. Auch Brian arbeitet für das Finanzunternehmen. Und er hat sich bei Eurobrokers ganz schön nach oben gearbeitet. Anfangs war er Praktikant, mittlerweile ist er Executive Vice President. Eine extrem hohe Position, quasi eins unter CEO, also der Person, die das alles leitet. Doch das ist nicht das Einzige, was Brian im Unternehmen tut. Er hat quasi noch einen zweiten Job, einen extrem wichtigen. Was viele nämlich nicht wissen, bereits im Jahr 1993 gibt es einen Anschlag auf das World Trade Center. Terroristen zünden damals eine schwere Sprengladung in der Tiefgarage unter dem Nordturm. Ihr Ziel ist es damals, dass dieser dadurch kippt und in den Südturm fällt. Doch die Hochsicherheitskonstruktion der Twin Towers hält dem Druck stand. Es gibt zwar leider Tote und viele, viele Verletzte, aber die Türme bleiben weitestgehend intakt. Dazu werden die Haupttäter damals gefasst und im World Trade Center kommt es zu einer Neuregelung. Notstromsysteme, strengere Zugangskontrollen und auf jeder Etage beider Türme soll es von nun an sogenannte Brandschutzhelfer geben. Diese werden regelmäßig trainiert, um im Notfall genau die richtigen Wege für sich und für alle anderen finden zu können und natürlich auch, um erste Hilfe zu leisten. Und einer dieser Brandschutzhelfer ist Brian Clark. Kurz vor 8 an diesem Tag sitzt Brian dann an seinem Schreibtisch. Ihr findet dazu zwei Fotos in den Shownotes. Als erstes seht ihr Brian in seinem Büro und als zweites die Aussicht aus seinem Stockwerk auf New York und den Hudson River. Alles wirkt wie ein ganz normaler Dienstagmorgen. Doch in wenigen Minuten wird sich leider alles ändern. Kapitel 2: Die Einschläge. Brian hat mittlerweile die ersten Gespräche mit seinen Kollegen geführt, einige Mails beantwortet, er schlägt die Zeitung auf, um Börsenkurse sowie Wirtschaftsnachrichten zu verfolgen. Er überfliegt auch den Sportteil. Tennis. Venus Williams hat tatsächlich die US Open gewonnen und dabei ihre Schwester Serena im Finale geschlagen. Für Brian eine krasse Schlagzeile. Noch immer wirkt es wie ein normaler Tag im Office. Doch dann, um 8.46 Uhr, zwei gewaltige Explosionen. Brian sitzt mit dem Rücken zum Fenster, sein Schreibtisch wackelt, Gläser fallen zu Boden. In einem Interview erklärt er, dass damals gar nicht zunächst klar war, was gerade passiert ist.
At 8:46 there was this loud boom boom, like a double explosion, and the lights above me flickered, and my head jerked up, and my peripheral vision caught something behind me, and I spun around in my chair, and just a couple of yards away, outside the glass, 84 floors in the air, swirling flames.
Brian erklärt, dass er im Augenwinkel aus dem Fenster etwas wahrnimmt und als er dann rausschaut, sieht er, dass Flammen aus dem Nordturm schlagen. Also aus dem anderen der beiden Twin Towers. Dieser ist nur 50 Meter vom Südturm, in dem sich Brian befindet, entfernt. Er weiß sofort, dass da gerade etwas Schreckliches passiert sein muss, doch niemand weiß, was genau. Auch im Südturm bricht sofort Unruhe aus. Brian stürmt aus seinem Büro. Er will herausfinden, ob er den Menschen auf seiner Etage helfen kann. Das ist ja sein Job, also die Evakuierung. Im ersten Moment denkt er, dass ein Bauarbeiter im Nordturm vielleicht mit einem Schweißbrenner aus Versehen eine Gasleitung getroffen hat. Doch dann blickt er auf die Fensterfront auf der anderen Seite seiner Etage, dort, wo jetzt alle stehen und sie sehen den Nordturm. 9 Stockwerke über ihnen befindet sich ein riesiger Feuerring. Es sind Bilder, die um die Welt gehen, überall dieselben, sowohl auf den Fernsehern in den USA als auch bei uns in Deutschland. Der Nordturm brennt. Noch ist immer nicht ganz klar, was passiert ist. Eine Kollegin neben Brian steht total unter Schock. Hastig versucht er, sie zu beruhigen. Dann greift er selbst zum Hörer, wählt die Nummer seiner Frau Diane. Er sagt ihr, dass es ihm gut gehe, dass er sich aber jetzt erstmal einen Überblick verschaffen muss. Dann legt er auf. In seinem Stockwerk, wie auch im restlichen Südturm, breitet sich sofort eine enorme Unsicherheit aus. Viele wollen so schnell es geht raus aus dem Gebäude. Die Aufzüge füllen sich, es kommt zum Stau. Viele nehmen daher die Treppenhäuser nach unten. Brian rattern 1000 Fragen durch den Kopf, doch er muss die Ruhe bewahren. Als Brandschutzhelfer beginnt er, die Kolleginnen und Kollegen zu lotsen. Kurz darauf ertönen Durchsagen. Eine Stimme sagt, dass alle im Südturm Ruhe bewahren sollen. Das Gebäude sei sicher. Und diejenigen, die sich schon auf dem Weg nach unten gemacht haben, können ruhig wieder auf ihre Etagen zurückkehren. Es ist mittlerweile 9.03 Uhr. Die Durchsagen haben tatsächlich für etwas Beruhigung gesorgt. Aber diese ist komplett fehl am Platz. Denn mittlerweile ist klar, was da drüben gerade im Nordturm passiert ist. Das hier ist eine Original-Eilmeldung von CNN.
This is CNN breaking news.
This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
Ein Flugzeug ist in den Nordturm des World Trade Centers gerast. Und die Anweisung, dass alle im Südturm sicher sind und wieder auf ihre Etagen zurückkehren sollen, ist eine fatal falsche. Denn ein zweites Flugzeug ist nur wenige Kilometer entfernt auf direktem Kurs zum Südturm. Kapitel 3. Stanley Premnath. Wir wechseln kurz die Perspektive. Wir sind zwar weiterhin im Südturm, aber drei Etagen weiter unten, in Stockwerk 81. Hier sitzt Stanley Premnath. Er arbeitet für die japanische Fuji Bank. Und natürlich hat auch er gerade den Einschlag im Nordturm gespürt und mitbekommen. Sein Telefon klingelt. Er geht ran. In der Leitung ist eine Kollegin aus Chicago. Stanley erinnert sich noch genau an ihre Worte.
Get out, Stan. Get out, get out.
Sie sagt, raus aus dem Gebäude, Stan, sofort, raus da. Und er antwortet ruhig,
No, no, no. Tell me why and I'll go.
Nein, nein, nein. Sag mir erst warum und dann gehe ich. Doch für dieses Warum ist keine Zeit. Denn während Stan noch immer das Telefon in der Hand hält, die Kollegin auf ihn einspricht, taucht etwas am Rand seines Sichtfelds auf. Er dreht sich zum Fenster in seinem Büro, das in Richtung Freiheitsstatue zeigt, und dann sieht er es.
And what I saw froze me in my stomach.
Was ich damals sehe, lässt mich einfrieren.
I saw a giant aircraft, gray in color, and the plane is coming towards me, eye level I can't contact.
Stanley sieht ein gigantisches graues Flugzeug direkt auf seiner Höhe und es rast auf ihn zu. Er beschreibt, dass alles wie in Zeitlupe abläuft und dann kommt es zum gewaltigen Einschlag. Kurz nach 9 Uhr hat United Airlines Flug 175 den Südturm getroffen. Die Maschine rast in 9 Stockwerke, darunter das von Stanley und auch das von Brian. Die gesamte Welt sieht diese Bilder, diesen Einschlag live im Fernsehen. Auch Diane, die Frau von Brian Clark, der ja zuvor aufgelegt hatte mit den Worten, er möchte schauen, wie es allen anderen geht. Sie macht sich natürlich sofort große Sorgen, doch was sie nicht weiß, Brian hat Glück. Der Einschlag findet auf der Seite statt, wo er gerade nicht ist. Und obwohl das Flugzeug genau in seiner Höhe einschlägt, verhindern schwere Stahl- und Betonkonstruktionen, dass er größeren Schaden nimmt. Dennoch verwandelt sich der gesamte Raum um ihn herum natürlich sofort in ein einziges Trümmerfeld. Brian beschreibt es so.
The place I was standing, that smaller trading floor, it just fell apart. Everything came out of the ceiling, air conditioning ducts, speakers, lighting, everything.
Er sagt, alles fällt in dieser Sekunde auseinander. Die Decke bricht ein, die Klimaanlage reißt aus der Wand, Lautsprecher, das Deckenlicht, alles ist nicht mehr an seinem Platz. Dazu beschreibt er, dass der Wolkenkratzer durch den Einschlag so heftig schwankt, dass Brian das Gefühl hat, er könnte jeden Moment in den Hudson River umkippen. Sekundenlang hält er sich panisch an einer Säule fest, dann fängt sich der Turm und richtet sich wieder gerade. Brian beginnt sich sofort zu fokussieren. Er hat immer noch seine Aufgabe als Brandschutzhelfer im Kopf. Dafür trägt er immer eine Taschenlampe und eine Trillerpfeife bei sich. Er schaltet die Lampe an und beginnt, die ersten Überlebenden zur Mitte des Gebäudes zu führen, denn dort gibt es die meisten Treppenhäuser. In einem davon angekommen, will Brian alle nach unten leiten. Doch dann kommen ihnen zahlreiche Menschen entgegengerannt. Kapitel 4. Das Chaos. Die Menschen, die von unten kommen, erklären, dass dort noch mehr Rauch und Feuer toben. Sofort geht eine hitzige Diskussion los. Manche wollen es dennoch durch Rauch und Feuer probieren, nach unten zu gelangen. Andere wollen nach oben. Vor allem einige ältere Kollegen erinnern sich an den Anschlag von 1993. Denn damals wurden Menschen mit Hubschraubern vom Dach gerettet. Die allermeisten entscheiden sich daher, das Treppenhaus nach oben zu sprinten. Was sie allerdings nicht wissen: Es gibt zwar Rettungshelikopter in der Nähe und sie versuchen auch, den beiden Türmen nahe zu kommen. Doch die Flammen und die Hitze, die durch das Innere nach oben steigen, entwickeln eine so starke Energie, dass sie über 1000 Grad heiß werden. Dazu gibt es massive Rauchgase und giftigen Qualm. Eine Rettung über das Dach unmöglich. Doch auch Brian denkt immer noch darüber nach, ob er nicht auch nach oben mit den Restlichen gehen soll. Dann hört er plötzlich ein Geräusch.
Help!
Es ist ein Hilferuf. Brian nimmt diesen aus einem der Stockwerke unter sich wahr und sofort stürmt er dorthin. Er durchbricht eine beschädigte Tür und entdeckt tatsächlich die rufende Person. Der Mann, den wir eben beschrieben haben, der das Flugzeug direkt auf sich zurasen sah. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie konnte er das überleben? Und er selbst weiß es auch nicht mehr so genau. Er erinnert sich daran, dass er sich in letzter Sekunde gerade so unter seinen massiven Schreibtisch werfen konnte. Es ist eine Entscheidung, die ihm das Leben rettet. Er ist zwar verwundet, teils schwer, hat überall starke Blutergüsse, seine Hand ist schwer verletzt, doch er hat es tatsächlich überlebt. Als Brian bei ihm ankommt, zieht er ihn aus den Trümmern. Die beiden kennen sich nicht, aber sie wissen, sie haben jetzt eine gemeinsame Aufgabe: irgendwie aus dem Turm kommen. Stanley hat zwar große Schmerzen, kann aber noch gehen. Gemeinsam machen sich die beiden auf die Suche nach einem weiteren Treppenhaus. Dazu muss man ganz kurz den Plan der Twin Tower kennen. Beide haben jeweils drei Fluchtrouten, die Treppenhäuser A, B und C. Im Nordturm, also da, wo Stanley und Brian nicht sind, da, wo das erste Flugzeug eingeschlagen ist, sind mittlerweile alle drei Routen zerstört oder vollständig blockiert. Hier im Südturm, bei Brian und Stan, ist nur noch Staircase A, also Treppenhaus A, passierbar. Davon wissen die beiden natürlich nichts, aber wie durch ein zweites Wunder führt Brians Instinkt sie direkt dorthin. Sicher ist dieser Fluchtweg allerdings auch nicht. Wände sind verschoben, Türen und andere Trümmer bedecken die Stufen. Dazu zieht weiterhin schwerster Rauch durch die Gänge, vor allem hier oben im Turm. Atmen fällt den beiden unglaublich schwer und dennoch arbeiten sie sich Stockwerk für Stockwerk nach unten. 80 Stück liegen vor ihnen. Das sind ungefähr 1500 Treppenstufen, 300 Meter Höhe. Auf dem Weg nach unten treffen sie keine weiteren Flüchtenden. Etwas, das sie sehr verwirrt, und trotzdem geben sie nicht auf. Sie wollen es hier rausschaffen. Und was an dieser Stelle beginnt, ist etwas, von dem sie gar nichts wissen. Nämlich ein Kampf gegen die Zeit. Kapitel 5: Der Einsturz. Immer tiefer steigen Brian und Stanley hinab. Mit jedem Stockwerk steigt zwar der Optimismus, dass sie es weiter in Richtung Ausgang geschafft haben, aber auch die Angst wird größer. Denn mittlerweile hört man, wie das Gebäude, der gesamte Turm, unter der Last immer lauter wird. Gegen 9.40 Uhr erreichen sie den 31. Stock. Brian weiß, dass dort ein Konferenzraum ist mit funktionsfähigen Festnetztelefonen. Es ist ja das Jahr 2001, deswegen hat fast niemand ein eigenes Handy bei sich. Doch die Männer wollen unbedingt ihre Frauen anrufen, ihnen sagen, dass es ihnen gut geht. Als Diane rangeht, die Ehefrau von Brian, bricht sie sofort in Tränen aus. Sie hat alles im Fernsehen verfolgt, kann nicht glauben, dass er noch lebt. Auch Stanley gibt seiner Frau ein kurzes Update, dass es ihnen den Umständen entsprechend einigermaßen gut geht. Danach versuchen die beiden noch den Notruf zu wählen, um Sanitäter in das Gebäude zu bekommen. Sie wissen, auf unterschiedlichen Etagen könnten noch Verletzte sein, doch aus dem Plan wird nichts, denn immer wieder treffen sie auf besetzte Leitungen. Das Knarren des Südturms wird immer lauter, deswegen wissen sie, sie müssen wieder los. Noch 30 Etagen liegen vor ihnen. Gemeinsam schleppen sie sich Stück für Stück weiter nach unten. Mit jedem Stockwerk wird der Weg besser. Weniger Trümmer, weniger Rauch. Und dennoch ist es ein Kraftakt. In ihren Lungen kaum noch saubere Luft, dazu Stanleys Verletzung. Doch tatsächlich schaffen sie es. Gegen 9.56 Uhr erreichen sie die große Empfangshalle des World Trade Centers. Der Ort, an dem Brian vor 2,5 Stunden noch angekommen war, um seinen Arbeitstag zu starten. Und diese Uhrzeit müsst ihr euch jetzt einmal genau merken. 9.56 Uhr. Als Brian und Stan aus der Empfangshalle rausgucken, herrscht das absolute Chaos. Die Straße ist voller Einsatzfahrzeuge, Sirenen, hunderte Menschen strömen aus dem Nord- und aus dem Südturm. Ein Polizist fordert Brian und Stanley auf, nicht nach oben zu schauen, einfach zu laufen und sich zu beeilen, denn es gibt immer wieder herabfallende Trümmer. Mit letzten Kräften rennen die beiden so weit sie können. Ein Journalist schießt damals sogar tatsächlich ein Foto, genau von diesem Moment, von Brian. Ihr findet es als Nummer 3 in den Shownotes. Und ziemlich genau in dieser Sekunde hört man ein Geräusch, das viele nicht für möglich gehalten hätten. Um 9.59 Uhr, also 3 Minuten nachdem Stanley und Brian den Südturm verlassen haben, stürzt dieser ein. Ein Stockwerk nach dem anderen gibt nach. Es geht ein tiefes Dröhnen durch die Straßen Manhattans. Alles vibriert. Stan und Brian können ihren Augen nicht trauen. 110 Stockwerke dem Erdboden gleichgemacht. Und man kann inmitten dieser schrecklichen Katastrophe nur sagen, dass es schlichtweg ein Wunder ist, dass Stanley und Brian am Leben sind. Zusammenfassung. Brian Clark arbeitet fast 30 Jahre lang im World Trade Center. Auch am Morgen des 11. September 2001 beginnt sein Arbeitstag im 84. Stock des Südturms wie jeder andere. Dann geschehen fürchterliche Dinge. Erst schlägt gegen 8.46 Uhr ein Flugzeug in den anderen Twin Tower, in den Nordturm ein. Für Brian und viele andere im Südturm ist das sofort ein Schock, doch sie ahnen nicht, wie viel schlimmer es auch für sie noch werden soll. Denn nur 17 Minuten später trifft eine zweite Maschine auch ihren Tower. Stanley Primnath, ein weiterer Angestellter des Südturms, sieht das Flugzeug sogar direkt auf sich zurasen. Er wirft sich unter einen schweren Schreibtisch und überlebt so knapp. Brian hat mehr Glück, er steht auf der gegenüberliegenden Seite. Auch er findet sich in einem völlig zerstörten Gebäude wieder, doch ist weitestgehend unverletzt. Und als Brandschutzhelfer versucht er sofort, andere zu evakuieren. Gemeinsam mit ihnen kommt er in ein Treppenhaus, das noch frei ist. Als er gerade unschlüssig ist, ob er nach oben aufs Dach oder nach unten rausfliehen soll, hört er eine Person um Hilfe rufen. Es ist Stanley Primnath. Er eilt zu ihm, befreit ihn unter dem Schreibtisch und gemeinsam gehen sie den kompletten Weg durch Staircase A, durch Treppenhaus A, das einzige noch im Südturm passierbare, nach unten. Um 9.56 Uhr gelingt es ihnen, das Gebäude zu verlassen. Nur 3 Minuten später stürzt der Südturm ein. Brian und Stanley gehören zu den allerletzten Menschen, die lebend herauskommen. In den Wochen und Monaten danach kann sich Stanley von seinen körperlichen Verletzungen vollständig erholen. Doch wie stark die psychischen Folgen für ihn und tausende weitere Menschen sind, das ist nur ganz, ganz, ganz schwer in Worte zu fassen. In einem Interview danach beschreibt Stanley, wie sehr ihn das alles mitgenommen hat. Er vergisst sogar kurzzeitig seine Sprache und seinen Wortschatz.
I lost my speech and vocabulary. I lost my memory. I couldn't recognize the children. I just couldn't recognize faces and places and people or anybody.
Stanley erklärt, dass er nicht mehr sprechen und sich auch an nichts mehr erinnern konnte. Immer wieder und teils länger andauernd hat er damals Probleme damit, seine eigenen Kinder oder für ihn bekannte Orte wiederzuerkennen. Man nennt dieses Syndrom auch PTSD oder zu Deutsch posttraumatische Belastungsstörung. Immer wieder spielen sich die Bilder vom Erlebten im Kopf ab. Nicht nur bei den beiden, sondern natürlich auch bei vielen anderen der Überlebenden. Insgesamt schaffen es etwa 14.000 aus den Türmen, bevor sie einstürzen. Für 2.606 Menschen kommt allerdings jede Hilfe zu spät. Brian und Stanley schaffen es wie durch ein Wunder. Sie bezeichnen sich daher heute als Brüder, sogar als Blutsbrüder. Denn im 81. Stock, als beide Wunden an den Händen haben, besiegeln sie dies. Zusammen haben sie also das fast Unmögliche geschafft. Auch dank Brians kleiner Taschenlampe. Diese liegt heute im 9/11 Gedenkmuseum. Boah, Leute, das war also die allererste Deep Dive-Folge dieses Podcasts. Und sie hat sich auch für mich persönlich wirklich extrem tief und emotional angefühlt. Es ist eine wirklich unglaubliche Geschichte inmitten dieses schrecklichen Tages. Ein Foto der Taschenlampe seht ihr übrigens auch in den Shownotes. Und dort findet ihr eine weitere Abstimmung. Das wollte ich euch ja noch ganz kurz erklären. Denn die Deep Dive-Folgen, die es immer zu Beginn einer neuen Staffel, also nach einer Pause gibt, die gehen ja so lange, wie ihr wollt. Und das funktioniert so. Ihr findet jetzt in der Abstimmung drei neue Deep Dive-Themen, also drei neue Vorschläge, die sich um den 11. September drehen. Neben den drei Vorschlägen findet ihr auch noch drei weitere neutrale Themen, also andere. Und solange ihr euch für den Deep Dive entscheidet, also für eins der ersten drei, machen wir in diesem Themenkosmos, also rund um den 11. September, weiter. Wenn das erste Mal ein anderes Thema gewinnt, switchen wir wieder zurück zum normalen Rhythmus. Also eigentlich müsst ihr einfach nur wieder für das Thema abstimmen, das ihr am spannendsten finden würdet. Und heute oder diese Woche zur Auswahl stehen folgende sechs Optionen. Als erstes Deep Dive 1, die Verschwörungstheorien zum 11. September. Es gibt ja unglaublich viele davon und wir würden einmal die meistgenannten vorstellen und gemeinsam darauf eingehen, was an all dem tatsächlich dran ist. Ob es wirklich tatsächlich ein Inside-Job war, wie ja ganz viel im Internet behauptet wird. Also, dass die USA das alles selbst geplant und organisiert haben, um danach im Irak einzumarschieren. Das könnten wir uns anschauen bei Thema 1. Thema 2 dreht sich darum, wie der Tag aus Sicht der Rettungskräfte ausgesehen hat. Also Feuerwehr, Polizei, Notfallsanitäter, alle, die an dem Morgen eigentlich mit einem normalen Arbeitstag rechnen und plötzlich vor einem der schwersten Aufgaben ihrer Leben stehen. Also das könnten wir uns da anschauen. Als drittes dann das dritte und letzte Deep Dive-Thema auch, und zwar, wer war Osama Bin Laden? Das ist damals der Anführer des Terrornetzwerks Al-Qaida und der oder die stecken ja auch hinter den Anschlägen zum 11. September. Also das könnten wir uns da einmal genauer ansehen. So, und dann zu den drei neutraleren Themen, und zwar als allererstes, wie groß ist eigentlich das Weltall? Man liest und hört ja davon, dass es sich weiter ausdehnt, immer wieder. Bedeutet das auch, dass neue Galaxien entstehen? Und wie groß ist eigentlich groß? Das könnten wir in einer Folge besprechen. Als fünftes dann ein Vorschlag aus dem Discord-Kanal. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Und zwar North Sentinel Island. Das ist diese sehr abgelegene Insel im Südpazifik. Und mittlerweile ist es sogar verboten, die Eingeborenen dort zu kontaktieren, weil es ganz schöne Horror-Stories von da gibt. Und als letztes Thema der Ötzi. Das ist eine über 5000 Jahre alte Steinzeit-Mumie, die in den Alpen entdeckt wurde. Also Steinzeit sehr, sehr lange her, aber dass die noch erhalten geblieben ist und was man dadurch über diese Epoche der Menschheit gelernt hat, würden wir einmal in der Folge besprechen. So, und natürlich habe ich an der Stelle nicht eure Fragen vergessen zur letzten Folge. Ich wollte nur ganz kurz die ganze Deep Dive-Geschichte erklären. Also, wir springen nochmal ein paar Wochen zurück, als es vor der Pause um die ISS ging, die Internationale Raumstation. Und die erste Frage kam von Niki. Yo, Johnny, könnte man mit einem Fernrohr, das man in einem normalen Laden kauft, die ISS sehen? Und die Antwort lautet verblüffenderweise: Yes, das geht. Aber da gibt es ein kleines Problem. Wir haben ja darüber gesprochen, dass diese Raumstation sich unfassbar schnell bewegt, also mit fast 30.000 km/h. Und daher rast die auch über unseren Nachthimmel. Es wäre also extrem schwierig, sie im Sucher zu behalten. Das gelingt einem aber, wenn man zum Beispiel ein computergesteuertes System nutzt. Und ein sehr, sehr cooles Video dazu haben wir euch auch mal in die Shownotes gepackt. Frage 2 ist von Matteo. Hey Johnny, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Astronauten und einem Kosmonauten? Ja, schnelle Antwort, da gibt's keinen. Das sind einfach unterschiedliche Worte, die von unterschiedlichen Ländern benutzt werden. Vor allem in den USA und Europa sagt man Astronaut, Kosmonaut sagt man vor allem in der Sowjetunion. Beide Begriffe stammen aus dem Altgriechischen. Astronaut bedeutet Sternenfahrer und Kosmonaut Weltraumfahrer. Frage Nummer 3 ist von Andreas. Hi Johnny, warum wird die ISS eigentlich zurück zur Erde gebracht? Könnte man sie nicht einfach in Richtung Sonne lenken und dann verglüht sie vollständig und verschmutzt unseren Ozean nicht? Ja, das ist eine sehr gute Überlegung, Andreas, aber leider spielt da noch die Schwerkraft der Erde eine Rolle. Ich habe ja erklärt, die ISS ist ja nicht weit genug weg, dass sie quasi völlig einflusslos von der Erde fliegt. Also die wird ja immer so ein bisschen angezogen. Und damit man die ISS von ihr wegbekommt, bräuchte man ein extrem starkes Triebwerk mit wirklich richtig Energie dahinter. Und das ist A, zu teuer und B, in dem aktuellen Zustand der ISS nicht mehr sicher. Sie könnte quasi im All dann direkt zerbrechen und dann könnten die Teile auch unkontrolliert auf die Erde zurückfliegen. Deswegen nimmt man die sichere Variante über Point Nemo. Als Viertes haben wir wieder einen großen Namen, und zwar der Rasenmäher-Lohnunternehmer. Ja, ich frag gar nicht erst. Die Nachricht beginnt auch großartig. Moin, du schöner Johnny. Moin, du schöner Lohnunternehmer. Er möchte wissen, ist es schon mal passiert, dass sich welche auf der ISS verliebt haben? Weil du sagtest ja, dass es ganz schön romantisch da oben zugeht. Und ja, das ist eine gute Überlegung, aber tatsächlich nein. Da oben verliebt, davon gibt es keine Berichte, aber andere ähnliche Fälle. Zum Beispiel haben die NASA-Astronauten Mark Lee und Nancy Davis geheiratet heimlich, bevor sie 1992 gemeinsam auf einen ISS-Flug gegangen sind. Also davon durfte keiner was mitbekommen. Danach gab es sogar eine offizielle Regel, weil man will halt eben nicht, dass Menschen, die eine persönliche romantische Beziehung haben, da hinfliegen, weil da gibt es ja auch manchmal ein bisschen Streit. Auch im Jahr 2003 gab es eine besondere Situation auf der ISS, denn dort hat ein russischer Kosmonaut, Juri Malinchenko, die allererste Weltraumhochzeit stattfinden lassen. Denn es gab quasi eine Live-Schalte zu seiner Braut auf die Erde und beide haben sich das Ja-Wort gegeben. Also Juri ist theoretisch im Weltraum verheiratet worden. Total cool. Und die fünfte und heute letzte Frage ist von wegen Stina. Also so heißt die Person. Wie sieht eigentlich die Packliste eines Astronauten aus? Weil hat man da irgendwie so persönliche Gegenstände, in die dann das Bad Bunny Shirt besser nicht kommen sollte? Und ja, genau so etwas gibt es. Es gibt das Personal Preference Kit. Das ist ein kleiner, ja, wie so ein Kulturbeutel. Und der darf auch nicht mehr als 1,5 Kilogramm wiegen. Also sehr viel strenger als bei der Flughafenkontrolle. Und darin sind dann oft Fotos der Familie, ein Glücksbringer, kleinere Geschenke, Erinnerungsstücke und so weiter. Weil der Platz in der Raumkapsel lässt einfach nicht zu, dass man viel, viel mehr mitnimmt. Aber ich habe ja schon mal von diesen unbemannten Frachtern gesprochen. Die gibt es. Und da kann man sich auch tatsächlich eigene Sachen, also spezielle Pflegeprodukte, die Lieblingssnacks, tägliche Kleidung hinschicken lassen. Da einfach auf die ISS. Bin ich mal ganz gespannt, was du da an Porto bezahlst, wenn du das der Post erzählst. Aber ich finde, es ist einfach großartig. Und da an der Stelle, Leute, ich sage ja immer, dass ich euch liebe und das tue ich auch von ganzem Herzen, aber manchmal besonders, weil wir haben so eine coole Nachricht bekommen zum Thema Personal Preference Kit, also diesem kleinen Beutel mit den persönlichen Gegenständen. Denn Mariana, das ist eine junge Dame, die unseren Podcast hier hört, hat schon mal ein Foto von sich auf der ISS gehabt, denn der Vater einer ihrer Freundinnen ist mit Alexander Gerst befreundet. Das ist ein deutscher Astronaut, der mehrere Male auf der ISS war. Und er hat dann quasi ein Foto von Mariana und ihrer Freundin mitgenommen und dann wiederum davon ein Foto gemacht, wie es um die Erde schwebt. Also das ist ein Flex, Leute, nicht schlecht. Würde ich direkt in mein Dating-Profil schreiben. Und damit sind wir jetzt hier tatsächlich am Ende von Folge 91 angekommen. Also quasi am Ende unseres allerersten Deep Dives. Schreibt unbedingt bitte mal in die Kommentare, wie ihr das fandet oder generell, wie ihr das Format findet, dass wir immer wieder in so große Themen, die riesig sind, ein bisschen tiefer eintauchen. Ich bin auch unglaublich gespannt, was ihr abstimmt, also ob wir nächste Woche wieder was zum 11. September machen oder ein ganz anderes Thema. Und darauf freue ich mich einfach, also darauf, was ihr da wieder für uns entscheidet. Wirklich schön, zurück zu sein. Danke, dass auch ihr alle wieder am Start wart. Ganz, ganz, ganz viel Liebe vom gesamten Team an euch und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.